Hallo und ganz herzlich willkommen zur heutigen Online-Session Börse at Home. Wie immer jeden Montag 30 Minuten mit Finanzthemen aller Art. Heute haben wir einen breiten Bogen gespannt, hin von der ganz praktischen Geldanlage mal zur Kommunikation darüber, nämlich über Finfluencer und ob das jetzt gut ist oder schlecht, was die da so tun. Und ein bisschen muss ich vorweg sagen, ein bisschen betrifft es mich ja auch selbst, weil in der Tat habe ich vergangenes Jahr oder dieses Jahr, ich bin amtierende Finfluencerin des Jahres in der Kategorie Female Finance von der Business Bank, immerhin, ja. Aber ich versuche das jetzt hier nicht persönlich zu nehmen, was mein Gast Hartwig Eigenbrot über den Unsinn erzählen wird, den Finfluencer so machen. Uns geht es jetzt primär darum, euch ein paar Werkzeuge mit an die Hand zu geben, zu erkennen, was ist seriös und was ist eben nicht seriös. Deswegen der Titel der heutigen Session ist Good Guy, Bad Guy, gilt natürlich auch für Girls. Herzlich willkommen, Hartwig, schön, dass du da bist.
Ja, hallo und guten Tag. Freue mich auf das Gespräch und schau mal, was wir den Zuschauern bieten können.
Vielleicht magst du dich gerade vorstellen vorweg. Was treibt dich dazu, dich mit dem Thema zu beschäftigen?
Ja, vorweg, ich bin jetzt 62 Jahre alt, bin seit 8 Jahren Privatier, wenn man so schön sagt. Handel noch nebenberuflich mit Modellautos. Das sollte immer so ein Übergang in die Rente sein, die auch wahrscheinlich nächstes Jahr beginnen wird. Ich selbst wohne in Köln und bin verheiratet. Und was mich zu den Finfluencern getrieben hat, war, dass ich mal irgendwann festgestellt habe, dass mein Medienkonsum extrem ist. Und dann hat das so langsam angefangen, dass ich für mich mal sortieren wollte, wem folge ich denn? Dann habe ich geguckt, wer ist das? Und so ist das immer mehr geworden. Und dann ist das dazu gekommen, dass ich auch dann versuche ich doch mal, alle YouTube-Finanzkanäle zu erfassen, um noch einen besseren Überblick zu bekommen. Und in der Liste sind jetzt knapp 300 Kanäle inzwischen drin und das sind längst nicht alle. Ja, und ich fand das Thema auch fachlich interessant. Also es ist ja unabhängig jetzt auch, wir haben jetzt den Titel Bad Guy, Good Guy, aber es ist ja auch so die Frage, wie funktioniert das alles? Was steckt dahinter? Und einfach mal auch so eine gewisse fachliche und theoretische Fundament zu schaffen für mich selbst. Das hat mich dann dazu geführt, dass ich immer tiefer gebohrt habe und jetzt hat das auch dazu geführt, dass ich hier sitze, anscheinend.
Ganz kurz vorweg, bevor wir loslegen, ich kriege hier etliche Meldungen, es gäbe kein Bild. Das ist ein bisschen problematisch, weil wir sehen es. Ich guck gerade mal meine Praktikantin Henriette an. Auf YouTube haben wir auch ein Bild. Also scheint das nur ein paar zu betreffen, weil wir hatten ja letzte Mal die Session mit der Jana abgebrochen, deswegen und sie hat sie neu gestartet. Ich glaube, das tue ich jetzt nicht. Ansonsten Frage nach Kulmbach an Max. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte, dass recht viele Menschen hier kein Bild haben? Wie gesagt, auf YouTube im Stream ist ein Bild zu sehen. Das gucken wir uns gerade auch extern an. Also alle, die vielleicht dann wechseln möchten auf dem YouTube-Kanal der Börse Frankfurt, ist auf jeden Fall ein Bild vorhanden und dann auch in der Aufzeichnung. Ansonsten, wir zeigen ja auch heute nichts, dann machen wir einfach mal so weiter. Hartwig, entschuldige, dass es gleich am Anfang so ein bisschen horkelt. Okay, Thema Finfluencer. Ich meine, wenn ich jetzt als Einsteigerin denke, oh, ich muss mal, ich gehöre zu den 90% der Frauen, die noch nichts tun und erkenne, dass es besser wäre, Geld anzulegen und versuche mich darüber zu informieren, ich werde an den Finfluencern und Finfluencerinnen nicht vorbeikommen. Egal, ob ich das jetzt bei Google suche, ob ich auf TikTok reinschaue, ob ich dazu Instagram benutze oder YouTube. Warum ist das problematisch? Weil eigentlich auf den ersten Blick erfüllen die doch eine Art, eigentlich erfüllen die ja eine Aufgabe, die sonst zu kurz kommt, nämlich Finanzbildung. Und da sind wir Deutschen ja ein bisschen im Hintertreffen. Was siehst du daran als Problematik?
Es ist so, es ist keine Finanzbildung. Da muss ich direkt dazu sagen, es ist keine Finanzbildung, weil man muss ja unterscheiden, Finanzbildung ist ja Bildung. Das heißt, Bildung heißt Wissen. Wissen ist immer eine Form, wie wir systematisch bestehende Informationen und Wissen für uns selbst brauchbar machen. Das erfolgt in einer strukturierten Form. Es ist auch statisch, das heißt, Wissen ist statisch. Wir haben im Grunde genommen ist es ja immer so, dass wir den aktuellen Stand, sagen wir uns versuchen zu vermitteln und zu lernen, was aktuell ist. Aber da ist ja relativ wenig Bewegung drin, also deshalb auch statisch. Und das widerspricht vollkommen dem, was heute Finfluencer am Markt machen. Da sind jetzt nicht die Finfluencer auch schuld, sondern das hängt einfach mit den sozialen Medien zusammen. Deshalb kann man auch vielleicht auch ganz gut, dass man das direkt am Anfang klärt. Wenn wir über Finanzbildung sprechen, ist es einfach der falsche Ort, dort auf Finanzbildung zu hoffen. Was man eigentlich auch dazu sagen muss, es gibt Leute, die kostenlosen Content zur Verfügung stellen oder auch Unternehmen, die sehr wohl auch in ihren Webseiten dann Informationen haben, die dann auch, sagen wir, Leute, die einsteigen, dass die eine Chance haben, in das Thema reinzufinden. Das haben wir ja. Ich persönlich würde immer sagen, wenn man, es gibt zwei Wege, und da schaut man nach einem Grundlagenbuch und liest ein Buch dazu oder ein, zwei Bücher. Oder wenn man, das muss man auch aus meiner Sicht sagen, wenn man zu den Leuten gehört, die ein normales, fünfiges Einkommen haben, dann sollte man auch in Betracht ziehen, gerade wenn man überhaupt nichts weiß, sollte man vielleicht einen Honorarberater oder einen Vermögensverwalter in Betracht ziehen, die unabhängig sind und die einem dann helfen. Und wie gesagt, die sozialen Medien sind einfach der falsche Ort dafür.
Ja, ich sehe das ein bisschen anders, aber da kommen wir bestimmt noch mal in Detail dazu. Vielleicht sollten wir vorweg mal
Ja.
definieren, was wir eigentlich unter Finfluencern verstehen.
Ja.
Was ist für dich ein Finfluencer? Wie kann man das unterscheiden? Oder ja, was
Ja.
umfasst dieser Begriff jetzt?
Ja. Es sind ja diese schrecklichen Begriffe, die im Grunde genommen nirgends richtig definiert sind, wo jeder was darunter versteht und im Grunde genommen das Falsche. Also Finfluencer scheinen ja erstmal auf den ersten Blick Content-Produzenten zu sein, die kostenlosen Finanzcontent anbieten. So, jetzt kann man ja ein bisschen in die Tiefe gehen. Was sind denn Finfluencer? Das leitet sich auch Influencer ab. Influencer sagt schon der Name, sie versuchen uns zu beeinflussen. Wenn wir jetzt von, und es ist auch so, nicht? Wenn Finfluencer da sind, dann könnte man den Verdacht bekommen, wenn sie sich als solche bezeichnen, dass sie uns versuchen zu beeinflussen, gewisse Dinge zu tun, die vielleicht für uns vorteilhaft sind, die aber auch für uns vielleicht nicht vorteilhaft sind. Das will ich hier gar nicht abschließend beurteilen. So. Aber es ist erstmal so, dass es sicherlich um Beeinflussung geht. Es geht darum, sagen wir mal, auch oft wird ja dieser Community-Gedanke, dieses Wir-Gefühl wird appelliert, um ein gewisses Vertrauensverhältnis zu machen und wo es dann auch aus meiner Sicht schon direkt problematisch wird. Insofern finde ich Finfluencer eigentlich gar nicht so einen guten Namen, also gerade für die Leute, die ernsthaften Finanzcontent zur Verfügung stellen. Wenn ich da Influencer genannt werden würde, würde ich direkt sagen, ich bin kein Influencer, weil ich stelle kostenlose Finanzinformationen zur Verfügung und habe nichts damit zu tun. Ich will euch nicht beeinflussen, ich will euch keine Produkte verkaufen und so weiter und so weiter. Wenn man bei den Finfluencern dahinter schaut, stellt man fest, dass weit mehr als 90% sind das Unternehmen, die dahinter stecken. Oder sind, die sind auf Gewinn ausgerichtet. Und jetzt muss man sich immer die Frage stellen, wenn jemand kostenlosen Content mir zur Verfügung stellt, der auf der anderen Seite auch irgendwo davon leben muss, dann habe ich hier sofort einen Konflikt. Und das nennt man ja normalerweise Interessenkonflikt. Und das ist ja auch das Wesen inzwischen der Finfluencer, dass wir hier wir haben es nicht mehr mit diesen Leuten zu tun, die wir früher kannten. Die kommen ja im Grunde genommen aus der Finanzblogger-Szene. Das war ja der, eigentlich so aus meiner Sicht so der Ursprung. Daraus hat sich das alles entwickelt und viele dieser Finanzblogger, die sind dann in den sozialen Medien aktiv geworden. Daraus sind dann die entsprechenden Kanäle entstanden. Aber heute ist es so, dass wir bei den sozialen Medien, also insbesondere bei YouTube, was ich untersucht habe, haben wir es eigentlich nur noch mit Unternehmen zu tun, die natürlich Gewinnabsichten haben, was ja auch nicht schlimm ist. Also, nicht, also wir insistieren ja eigentlich auch alle in Unternehmen, die Gewinnabsichten haben. Also das ist nichts Schlimmes, aber man muss sich dessen bewusst sein.
Ich selbst habe sehr, sehr viel schon von solchen Kanälen gelernt. Deswegen finde ich es wichtig, dass wir irgendwie Mittel bekommen oder ja, sagen, gerade unerfahrenen Menschen in der Geldanlage Instrumente an die Hand geben, zu erkennen, was ist jetzt gut und was ist schlecht. Wie, also zum einen ist natürlich eine Möglichkeit zu verstehen, wie das funktioniert. Das ist eines. Worauf würdest du da achten? Was empfiehlst du da? Was sollten wir tun?
Man, also es ist so, dass grundsätzlich ist es so, dass auch die Einschätzung von, nennen wir es Finfluencern oder Leuten, die den kostenlosen Content zur Verfügung stellen, ist schwierig. Das heißt, das setzt eine gewisse Erfahrung voraus. Das heißt, Leute, die keine Erfahrung im Finanzumfeld haben, werden sich da immer schwer tun und da wird man auch kein Kochrezept geben können. Da wird man einfach sagen müssen, ihr müsst euch erstmal bilden und wenn ihr ein gewisses Grundlagenwissen habt, um auch gewisse Sachen einschätzen zu können, dann kann man sicherlich den nächsten Schritt machen. Und den Leuten würde ich dann auch sagen, und dann kann man überlegen, wie kann ich das erkennen? Also das Erste, was man sicherlich sagen kann, ist halt, wie zum Beispiel, also ich würde immer erstmal die Interessen klären. Also das heißt, welches Interesse hat derjenige, der mir kostenlosen Content produziert? Wenn ich zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal die Börse Frankfurt, wenn die mir zum Beispiel Content anbietet, was will die Börse Frankfurt? Die Börse Frankfurt will, dass ich handle, weil damit verdient die ihr Geld. So, jetzt muss ich, das ist so der ganz, ein ganz banaler Zusammenhang, was ja, wie gesagt, es ist nichts Schlimmes, aber deshalb bieten die den Content an, damit ich lerne, mein Geld anzulegen und dass ich idealerweise auf deren Plattformen, deren Handelssystemen aktiv werde. So, der nächste Schritt ist dann, muss ich natürlich überlegen, ist das jetzt, wie ist das einzuschätzen? So, jetzt hat die Börse Frankfurt einen Riesenvorteil. Sie ist nämlich reguliert. Da gibt es Compliance-Regelungen, da gibt es die BaFin, denen in den Nacken sitzt. So, das heißt, vor den größten Verrücktheiten bin ich da als bin ich nicht geschützt, aber es ist erstmal so, dass die sehr vorsichtig sein werden, mir Dinge zu empfehlen oder mich in Dinge reinzutreiben, die denen hinterher auf die Füße fallen wird. Ich weiß nicht, Eda, ich sage das jetzt mal so als Beispiel mit der Börse Frankfurt. Vielleicht liege ich da falsch, aber ich versuche mal ein griffiges Beispiel zu machen. Insofern wäre es mein Hinweis, erstmal zu gucken, ist jemand reguliert oder ist er nicht reguliert? Damit fallen natürlich extrem viele Finanzinfluencer erstmal raus. Aber die Regulation auch, ich bin da auch kein, auch wenn wir da oft drüber schimpfen, weil das uns auch in vielen Dingen hindert. Aber hier muss man wirklich mal sagen, hier hat sie einen guten Zweck. So, das heißt, dann sollten wir das auch wahrnehmen. Man sollte sich anschauen, wer hängt dahinter. Und wenn ich dann zum Beispiel sehe, aha, da ist einer reguliert, das sind Banken, das sind Broker, das sind Fondsanbieter, das sind alles die Leute, die eben da, sagen wir mal, einen Hintergrund haben, wo sie halt Gefahr laufen, dass wenn sie, je nachdem, was sie erzählen, dass sie auch in die Haftung reingeraten. Und das ist zum Beispiel so eine einfache Prüfung, die man machen kann.
Ich würde gerne nochmal deinen
Der
ersten
nächste
Gedanken
Schritt,
hier aufgreifen. Ja,
ja.
also ich finde das ein ganz wichtiger Punkt. Wie profitiert derjenige davon? Mir das, oder was hat derjenige davon, mir das zu erzählen? Also cui bono, ja, wer profitiert davon? Gerade wenn jetzt Menschen am Einstieg sind ihrer Geldanlage, das wäre dann, ich erweitere das erstmal weg von der Börse Frankfurt. Das ist auch schon ein super gutes Beispiel, weil klar, ich muss nichts verkaufen, außer dass die Leute vielleicht mehr handeln, aber und auch vielleicht nicht an einem anderen Marktplatz, aber das ist immer noch relativ neutral. Aber was hältst du in dem Kontext von Verbraucherzentralen und Stiftungen wie zum Beispiel Finanztipp? Wir
Ja,
sind jetzt immer noch
das
im
ist
Einstieg, Leute, die anfangen mit der Geldanlage, ja.
ja, genau, das ist wichtig nochmal zu betonen. Das finde ich auch gut. Das ist genau das, steht auch auf meinem Merkblatt, nicht? Was kann man machen? Das ist genau nicht? Das sind halt, wo kann man hingehen? Das sind halt tatsächlich dann die Verbraucherzentralen, die ja auch teilweise, wie zum Beispiel im Südwesten, bieten die zum Beispiel auch Beratungsdienstleistungen an. Nicht, das ist ja so, dass selbst dort kann man fündig werden. Ich hatte am Samstag noch ein Gespräch, da waren Freunde von uns, da wurde auch gefragt, wir haben praktisch Ahnung von nichts, was kann ich machen? Da gehe ich jetzt auch nicht hin und versuche, die irgendwie aufs Pferd zu heben und denen das zu erklären. Dann sage ich, nein, dann sage ich, dann überlege, ob du eventuell, auch die Verbraucherzentralen sind eine Anlaufstelle, wo man durchaus auch erstmal Content, Inhalte findet und wo man auch den zweiten Schritt gehen kann, wenn man sagt, ich komme da vielleicht mit den Inhalten nicht so klar, dann kann man da auch anrufen und fragen, ob man sich mal beraten lässt. Also dann sehe ich das auch so. Finanztipp ist eine gemeinnützige Stiftung, ist auch, die hatten ja auch das eine oder andere Scharmützel, aber das hat sich ja auch entsprechend entwickelt, dass man da heute auch von ausgehen kann, dass das eine gute Adresse ist, um erste Informationen zu bekommen. Wenn man sich anschaut, was dahinter steckt, ist ja tatsächlich so, dass da zwei Personen hinter oder ein ehemaliger, sehr erfolgreicher Unternehmer hinter steckt, der das wichtig ist, das voranzutreiben. Und sehe ich auch so. Also
Bei den
Finanztipp ist
Banken
sicherlich auch ein Thema.
und Brokern gebe ich dir auch, stimme ich dir auch zu. Also sind ja auch, wir sind jetzt bei dem Punkt Regulierung, aber meiner Wahrnehmung
Ja.
nach sollte man extrem vorsichtig sein, sobald es um Produkte geht. Und das ist vollkommen egal. Also sobald entweder eine Provision dranhängt oder aber auch, ich nehme ein Beispiel, du gehst zu einer Online-Bank, zu einem Online-Broker und suchst einen ETF. Und wenn zufällig das Haus auch noch ETFs anbietet, dann sind die komischerweise ziemlich oft oben in der Suche. Mit dem Suchergebnis. Also so, das sieht man schon hier und da. Also ich gebe dir recht, ein Punkt ist, was haben die davon? Der zweite Punkt ist, sind sie reguliert? Aber ich würde auch immer, was ist jetzt wirklich der Geschäftszweck dahinter und versuchen, den Informationsanbieter zu vermeiden, wenn er diese Produkte verkauft. Würdest du mir da zustimmen?
Das ist immer so die Frage, wie eng man das fasst und welche Sicherheit oder welche Vorsicht man gewähren lässt. Und da würde ich dir da insofern zustimmen, gerade wenn wir darüber sprechen, dass Leute, die jetzt erstmalig mit Finanzthemen konfrontiert werden, die müssen halt extrem vorsichtig sein. Und da würde ich dir dann auch zustimmen, dass dann teilweise bei den Hitlisten komischerweise immer gewisse Sachen oben stehen, die dann aus dem Hause oder aus dem Konzern oder aus dem Konzernzusammenbund hängen. Und da geht es ja schon los, dass ein Anfänger kaum Chancen hat. Wer weiß denn schon, dass dann irgendein Online-Broker, dass da zum Beispiel irgendeine Bank hinterhängt, die dann entsprechend auch ETFs wieder anbietet. Nicht, das weißt du, das weiß ich vielleicht, weil ich es inzwischen weiß, wie ich es recherchieren kann. Ist für den Externen auch schwierig. Nur, ich sage jetzt mal so eine Gegenposition, auch gerade bei Empfehlungen. Ich glaube, ob man jetzt die Online-Bank A oder B oder C nimmt, die sehr prominent momentan am Markt ist, ich glaube, der Fehler, den man da macht, der ist überschaubar. Solange man da nicht bei einer Online-Bank in Zypern, sag mal in Zypern, wir haben ja zum Beispiel, landet oder irgendwo außerhalb unseres regulierten Raumes, das ist natürlich was ganz anderes. Aber selbst das ist ein Anfänger ja transparent, dass er relativ schnell merkt, wer die Hauptplayer sind. Und wenn man mal zwei, drei oder vier verschiedene Hitlisten oder besten Listen gesehen hat von Brokern, wird man ja sehen, dass dann immer wieder welche auftauchen und den Fehler, den man da machen wird, wird überschaubar sein. Und selbst wenn man am Anfang mal sag ich mal, für ein Wertpapiergeschäft anstatt 1 Euro dann 6 oder 10 Euro zahlt, da wird man ja auch nicht von sterben. So
Ja,
aus
gebe
meiner
dir
Sicht.
recht.
Also es ist
Ja.
ja, dieser Schaden, der ist ja noch überschaubar, der entsteht. Nicht? Das würde ich sagen im ersten Schritt. Aber auch und selbst bei den ETFs sehe ich es ja so, problematisch wird es ja dann, wenn die Leute dann in die Themen-ETFs reingetrieben werden oder sagen wir, wenn sie abseits der marktbreiten ETFs reingetrieben werden, was ja auch durchaus erfolgt, wo man ja auch, das sehen wir auch, dass dann immer wieder empfohlen wird, irgendwelche Themen-ETFs abzuschließen. Selbst bei Länder-ETFs sehe ich es schon kritisch. Also das sehe ich dann zum Beispiel kritisch, was dann auch sofort, auch für einen Anfänger sofort ein Warnsignal sein sollte. Vorsicht, Vorsicht, das ist nichts für mich im aktuellen Stadion, dass ich mich da schon auch daran halte, was die Marktbreiten-ETFs sind.
Ja, klar, Länder-ETF und Themen-ETFs zählen meiner Ansicht zum taktischen Investieren, nicht zum langfristigen Vermögensaufbau. Gehen wir mal in der
Genau, ja.
Anlage-Erfahrungskurve einer Anlegerin, eines Anlegers mal ein bisschen weiter. Was für Fallstricke lauern denn dann noch in der Online-Kommunikation, also bei Online-Plattformen?
Ja, jetzt gehen wir davon aus, dass wir das Thema der Regulation verlassen, weil das alles so langweilig geworden ist. Und ich sage das mal so, wie es ist, nicht? Wie es bei mir war. Und dann hat man Blut geleckt und dann hört man alle möglichen verrückten Sachen und dann betritt man die große Welt der freien YouTube-Kanäle und wird dann im Grunde genommen damit konfrontiert mit der Aufmerksamkeitsökonomie, die uns die großen Internetfirmen uns präsentieren, wo eben, das heißt ja nicht umsonst Aufmerksamkeitsökonomie, es geht nur um Aufmerksamkeit und dass darüber sehr, sehr viel getrieben wird. So, jetzt muss man dazu sagen, wenn man jetzt ein Finfluencer ist, hat man natürlich das Problem, dass man sehr an Reichweite interessiert ist. Und blöderweise kriegt er nur dann seine Reichweite, wenn er entsprechend diese Aufmerksamkeit schürt. Und das macht man heute durch das sogenannte Clickbaiting. Das heißt, der meist ist ja dann immer so, die fünf Aktien performen jetzt. Sie machen mit den drei Aktien 50% oder 100%. Immer in diesen Variationen. Und das ist das, wo die Leute drauf anspringen. Wir Konsumenten sind da selber schuld. weil der Algorithmus macht ja nichts anderes, als dass er guckt, wie wir Konsumenten reagieren und dann spült er das nach vorne. Und wenn man diese Welt betritt, in die Welt der Aufmerksamkeitsökonomie, dann geht das halt mit Clickbaiting los. Dann geht es damit los, dass wir unsere Emotionen angesprochen werden. Das ist Gier. Das sind diese ganzen, man kann ja sagen, schon fast die sieben Todsünden, die wir ja alle kennen, nicht? Die werden dann angesprochen, nicht? Angst, nicht? Also Crashpiloten, die arbeiten mit Angst. Gier klappt ja immer, nicht so, also sie verpassen was. Das heißt, wir kommen dann in diesen Bereich rein, wo dann sehr stark die Emotion berührt wird und der Verstand immer weiter aussetzen kann. So, das ist nicht jeder ist davon betroffen, aber daran erkennt man dann, wenn Influencer oder wenn Content-Produzenten damit sehr stark arbeiten, dass man da sollte man schon sehr vorsichtig sein und aufpassen. Das sind halt diese Dinge, auch wie unrealistische Versprechen kommen wir dann rein, dass Leute dauerhaft von 30 oder 40% versprechen. Das ist, ich habe heute Morgen noch mal überlegt, das ist wie beim Pokern, wenn ich ein Pokerturnier gehe. Na klar, es gewinnt ja einer und der verdient auch viel Geld, aber die 99,9% verlieren auch. Und so ist das dann, dass hier Dinge, sag ich mal, in Aussicht gestellt werden, die nur sehr, sehr, sehr schwer zu erreichen sind und auch nur für eine ganz geringe Anzahl von Menschen erreichbar ist. Das muss man immer sehen. Ich würde nie behaupten wollen, dass keiner schafft, mal ein Jahresendrittel von 30% zu erreichen, wo wir alle, also im Schnitt, wo wir alle wissen, dass wir vielleicht bei 6, 7% im Schnitt liegen, würde ich nie behaupten wollen. Aber es ist halt einfach eine Minderheit. Und genau in diese Gefühle, wer will nicht jedes Jahr 30% mit seinem Geld machen, wird appelliert. Und dann ist es aus meiner Sicht so, dann muss man halt wirklich ganz anders gewidmet sein. Es gibt da den Fachbegriff der Verzerrungen, diese kognitiven Verzerrungen, die dann anfallen. Das ist ein Begriff, den sollte man auch vielleicht dann einfach mal nehmen. Da sieht man dann sehr gut dran, was bei uns auch intern passieren kann. Das muss nicht bei jedem passieren, aber bei vielen passiert das dann, dass wir dann halt diese Emotionen Vorrang lassen und das führt dann zu Anlegerfehlern, die uns sehr, sehr viel Geld kosten können.
Also sprich, der Trigger ist, sobald oder die Flag ist, sobald irgendein Gefühl getriggert wird, sollte ich genau hingucken, was es für eins ist. Und
Ja.
ja, das kann natürlich, ich kann ja auch eine Finanzbildung, kann ja auch ein angenehmes, wohliges Gefühl der Sicherheit triggern. Das ist dann vielleicht in Ordnung, aber dann mal genau hinzugucken, was ist es für ein Gefühl und ist es vielleicht fehl am Platz an der Stelle. Habe ich das richtig
Und es
zusammengefasst?
ist
Ja.
genauso ist es. Und das ist eigentlich auch für jeden eigentlich erkennbar, nicht? Immer dann, wenn es unrealistisch wird, sollte man sehr aufpassen. Und dann sollte man sich in diese Welt auch nur dann begeben, wenn man sich dieser ganzen Thematik bewusst ist, was solche Sachen mit uns machen, dann kann man die betreten, ja. Aber es ist ja so, wir können die Menschen dafür nicht schützen, leider. Man kann ja nur wieder darauf hinweisen, Vorsicht, Vorsicht. Und gerade für, wenn wir heute davon sprechen, Leute, die einsteigen in den Finanzmarkt, da kann man sagen, sofort Finger weg. Und Clickbaiting ist ja auch ein Begriff, den kennen wir aus den sozialen Medien, den kennen wir ja nicht nur aus dem Finanzbereich. Kann man nur verwarnen und auch da sollte man dann auch vorher mal recherchieren, was das bedeutet, dann erkennt man das eigentlich ganz gut.
Okay, dann gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Ich bin jetzt schon einigermaßen versierte taktische Investorin, habe den einen oder anderen Themen-ETF in meinem Portfolio, habe eine solide Kernsatellitenstrategie. Und jetzt denke ich mal so, mit dem Spaßkonto kann ich ja mal ein bisschen traden. Und das ist wirklich in der Tat so. Im Moment werde ich von unfassbar vielen Menschen oft gefragt, sag mal, ich möchte gern traden, wie geht das denn? Wie kann ich denn da anfangen? Gibt es auch viele Angebote. Und jetzt, was sind da deine Tipps?
Ja.
Wie kann ich mich daran tasten? Weil jetzt bewegen wir uns in einem Bereich, da bin ich eigentlich auf Coaches angewiesen, wenn ich es von Personen, von Menschen lernen will, weil es gibt ja irgendwie keine anderen Möglichkeiten.
Wir haben ja den Bereich der Einzelaktieninvestitionen, da fängt das ja mit an. Da geht es ja los, dass wir sehr viele Anbieter auch Influencer haben, die Aktienanalysen anbieten, die einen dann begleiten wollen. Der nächste Schritt ist ja dann das Trading, wo es ja um Daytrading geht, hohe Handelsfrequenz. Da ist es so, da muss ich sagen, da habe ich keine Idee, wie man da jemand auswählen kann. Da geht es einfach um Vertrauen. Da muss man sich die Services angucken. Sicherlich ist auch ein Thema, dass die Spannweite der Preise sehr hoch ist. Das heißt nicht, dass ein Preiswerte immer gut ist und ein teurer immer schlecht ist oder umgekehrt. Nur ist es halt so, man kann da nur vorwarnen, wenn diese Coaching-Ausbildung, die es dann gibt, diese Mentorenprogramme, die dann oft mehrere tausend Euro kosten, Da weiß ich nicht, ob man das jemals wieder reinholen kann. Und wir sprechen hier über einen Bereich, wo vielleicht, du hast wahrscheinlich viel bessere Zahlen, aber ich denke jetzt, ich weiß nicht, sind da 10 bis 20%, wenn überhaupt, sind dort erfolgreich. Also wir haben ja die Zahlen
Weniger.
beim CFD-Handel, weniger, nicht noch weniger.
Weniger,
So, und
weniger.
jetzt muss man, ich sage immer, das ist immer eine Sache der Wahrscheinlichkeit, nicht, ob ich dann zu diesen 10% oder 5% dazugehöre, die dieses Level erreichen werden, um da erfolgreich mit zu sein. Und das Problem ist immer dann, wenn suggeriert wird, da steht dann oft in, da gibt es einen Videokurs, nicht, oder Coaching, guckt euch 10 Videos von mir an, das dauert 10 Stunden und dann seid ihr in der Lage, dauerhaft diese extremen Gewinne zu erzielen. Und da muss man auch sagen, das kann nicht funktionieren. Also das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe in dem Bereich, ist, man muss extrem viel Erfahrung haben. Man muss persönlich, auf der persönlichen Seite, da sind extreme Herausforderungen, um da erfolgreich zu sein. Und in diesen Angeboten, da wird dann oft suggeriert, dass das alles ganz einfach ist, nicht? So, wir telefonieren zweimal mit euch und dann wird das schon funktionieren. Nein, es funktioniert so nicht. Ich glaube, das ist, da muss man über Monate, jahrelang rangeführt werden. Und dann ist es auch so, dass diese Trader auch nicht diese extremen Erfolge haben. Also wenn man dann mal den Profis zugehört, die sind nicht schlecht, die Erfolge, aber die wachsen nicht in den Himmel. Also das ist diese Renditen, die da ausgesprochen werden. Wenn ich mal das, was ich jetzt auch das in dem Bereich gesehen habe, ist es so, das sind dann längst nicht diese 20, 30, 40, 50, 100%, die oft auf den Webseiten stehen. Das liegt darunter. Also das ist so, das ist mein Eindruck bei mehreren Trader, die da offen mit umgehen. Und daran kann man eigentlich schon ganz gut erkennen, wenn einer sagt, ich mache ein Mentorenprogramm für so und so viel 1.000 Euro, innerhalb kürzester Zeit werdet ihr fit sein und dann könnt ihr eure Renditen erzielen. Das wird nie und nimmer funktionieren. Nicht? Also
Also
weil
reich über Nacht
diese psychologische
sozusagen als
Fallen,
Tracker. Und ohne
nie
Aufwand.
und nimmer, ja. Und
Ja.
genau, ohne, das ist ja auch mal das Wahnsinn. Ich meine, du kennst ja wahrscheinlich auch von deinem beruflichen Umfeld Leute, die sowas professionell machen. Und da gibt es keine, die das in einer Woche gelernt haben, ja.
Nee,
Wenn
reich über
überhaupt,
Nacht
ja.
ohne Arbeitseinsatz und dann geht nicht. Aber ich habe also ich habe falsch gefragt. Das war meine Schuld. Ich wollte ja eigentlich noch ein bisschen über Einzelaktien sprechen, weil das finde ich auch ganz spannend, weil ja ist eigentlich der erste Schritt vom langfristigen Welt-ETF ist ja dann eigentlich hin zum Versuch, Aktien günstig zu kaufen, um sie teuer zu verkaufen. Da sind wir ja in so einem Mittelbereich zwischen dem aktiven Trading
Ja.
und der Weltsparplan-Strategie. Da gibt es ja inzwischen in Deutschland auch eine ganze Reihe von wirklich Leuten mit großer Reichweite, die auch Communities aufgebaut haben. Also ich bin zum Teil super überzeugt davon, ja, so wie Neuscheler oder mit seinem Abilitator etc. Aber wie kann ich das prüfen? Also was hast du für Tipps, wie ich prüfen kann, ob das jetzt was taugt, was die da machen?
Es ist im Grunde genommen auch, was ich eben schon gesagt habe, unrealistische Versprechen, diese Kurzfristigkeit, dass man kurzfristig Erfolge haben kann. Man sollte sich immer, gerade bei den Influencern, die sehr stark im Fokus stehen, und man wird da auch im Netz viele Informationen finden, Vorsicht vor den Bewertungsplattformen, die sind alle getürkt. Also, nee, jetzt habe ich mir das behauptet, aber sagen wir mal so, es ist so, es ist schon zig Fälle erlebt und er war ja auch dabei, hat das ja auch erlebt. Es ist so, dass diese Bewertungen auf den Bewertungsplattformen relativ leicht entfernt werden können. Das heißt, wenn da jemand schreibt, er hat negative Erfahrungen gemacht, der hat fast keine Chance, dass das drauf bleibt. Da werden Beweise verlangt, die man als, sag ich mal, ehemaliger Kunde gar nicht bringen kann. Insofern ist das nicht der falsche Ort, sich das zu schauen. Ich denke, wir sprechen ja jetzt hier auch von einem Anleger, der jetzt seine ersten Schritte gemacht hat, der seine ersten Erfahrungen gemacht hat. Und da können wir auch dann voraussetzen, dass er auch Personen einschätzen kann, dass er einschätzen kann, was ist realistisch, dann zu sagen, was brauche ich denn auch? Also das heißt, also brauche ich eher im Bereich, brauche ich was für Coaching, brauche ich eher eine Community, mit der ich zusammenarbeite. Ich selbst halte sehr viel davon, von diesen Community-Gedanken, das heißt also von moderierten Foren, habe ich selbst auch positive Erfahrungen gemacht. Dass halt Leute, die, sagen wir mal, eher eine Hilfe geben, Prozesse moderieren und, sagen wir mal, immer wieder schauen, dass das im realistischen Rahmen bleibt. Und sag mal, ich kenne in dem Bereich, ich habe natürlich logischerweise wenig gebucht, das heißt, ich kann das auch jetzt nicht sagen, der und der ist gut, der und der ist schlecht, aber es ist halt so, dass man dann schon ein Gespür dafür bekommt, was könnte was für mich sein und was könnte nichts für mich sein. Aber man, Und was immer ist, ich würde da nicht so viel Geld ausgeben. Also ich wäre vorsichtig, wenn ich für solche Communities hunderte von Euros jeden Monat ausgeben muss. Und auch von der Kommunikation. Es gibt einfach Leute, die sehr reißerisch auftreten, wo man einfach sagt, nee, also das würde ich nie machen. Aber das muss man, das ist einfach wie immer im Leben, man muss halt die Menschen einschätzen können. Und das geht eben nicht anders, ja. So bitter es auch
Ja,
ist. Aber der Schaden,
vielleicht.
der in dem Bereich angerichtet wird, ist ja auch über nicht ganz so dramatisch, denke ich mal, ja.
Ja, das stimmt. Ja, vielleicht auch mal so Gelegenheiten zu nutzen wie am Samstag der Anlegertag in Düsseldorf, bei den Börsentagen und bei der Investors großer Messe oder auch bei der World of Trading. Da sind ja die Leute vor Ort und dann kann man mit denen ja auch mal persönlich sprechen und man kann Leute finden, die das Angebot nutzen. Also das würde ich immer machen. Ich würde das Internet benutzen,
Ja.
auch auf Social Media benutzen, um andere zu finden, weil wir kennen ein paar Fälle mit echt fragwürdigen Einzelaktienanalysen hier in Deutschland. Ich möchte euch jetzt keine Namen nennen, aber da ist ja in der Tat so, dass das in der Community breit diskutiert worden ist. Also diese Hinweise, dass das Nonsens ist, was da einer erzählt, die sind ja dann immer großflächig zu finden. Man muss einfach nur mal gucken. Das würde ich immer
Ja,
tun.
also also es ist halt ohne Arbeit auch nicht. Wir haben ja diesen riesen Vorteil, dass wir uns auch anschauen können, gerade auf YouTube, was sie für Beiträge machen und sagen, man kann sich die Leute sehr lange anschauen und da soll die Zeit sollte man sich auch nehmen und da wird man schon schnell feststellen, ob man da einen Zugang hat oder keinen Zugang hat. Und ich kann immer nur wieder warnen davor, wenn Leute auch in ihrer Kommunikation zu offensiv sind oder immer wieder dieses Thema. Reagiere immer allergisch auf unsere, die dann so super gestylt sind, gelisierte Haare, ja, und uns den Reichtum vorspielen. Die gibt es ja auch nicht, die im Hintergrund dann Bilder von Dubai haben, übertreibe jetzt mal, ja, oder Staatssymbole. Da würde ich auch direkt sagen, lass die Finger davon. Ja, wir befinden uns hier in einem sehr, sehr ernsthaften Bereich und da haben Staatssymbole nichts zu tun. Nicht? Die gehören da einfach nicht hin, braucht keiner. Nicht? Also mir ist es vollkommen egal, wenn ich mich irgendwo in der Community einbefinde und auch was kostenpflichtig ist, mir vollkommen egal, ob der Typ Millionär oder nicht Millionär ist, da geht es nur darum, ob er mir helfen kann.
Ja, also du hast nicht übertrieben, das ist ja eine Weile echt populär gewesen, mit diesen Bildern aus Dubai zu werben für die Kanäle, aber das sollte auf jeden Fall bei den Red Flags ganz oben sein. Also das kann ich wiederum nicht nachvollziehen, dass man da nicht sofort merkt, oder oh, kann doch was nicht stimmen.
Es sei denn, du willst selbst nach Dubai, nicht?
Ja, was bringt.
Ja.
Ich würde, also eine Sache, die möchte ich halt bei der Stelle bei den Tradern noch erwähnen. Es gibt einen Trader, welchen Namen auch nicht sagen, der hat vor ein paar Jahren ist der sozusagen in Ungnade gefallen, aufgeflogen, weil er Frontrunning gegenüber seinen Kunden betrieben hat. Also quasi, er hat angeboten, dass er vortradet und die Leute können nachtraden. Dann hat er sich dagegen positioniert, das kam raus. Und das scheint heute wieder jeder vergessen zu haben. Also ich würde tatsächlich, wenn man sich jemanden sucht, an dem man sich orientieren will, es ist immer super gut, von Profis zu lernen. Egal in welcher Richtung, aber wirklich mal auch in die weitere Vergangenheit zu gucken und solche Sachen dann auch mal ansprechen, wenn ich da irgendeine Information finde. Ich meine, klar, so negative Informationen können genauso getürkt sein wie die positiven, also die positiven Bewertungen. Klar, aber ich würde da immer noch mal eine Recherche reinmachen, besonders wenn ich im Begriff bin, da Geld für auszugeben.
Es ist auch so, dass
Und
viele Webseiten, also das ist auch, da kann man auch mal sagen, guckt euch die Webseiten an, ja, von den Leuten. Also wir haben die Möglichkeit, die Videos und den persönlichen Eindruck, guckt ihr euch die Webseiten an. Wenn da irgendwas steht, unrealistische Versprechen, ist das Thema durch. Das ist, dann kann man einfach sagen, Pech gehabt, ja, dann eben nicht.
Ja, und es gibt
Und
noch einen
das ist
Trigger, über
auch
den
immer so
ich
eine Sache.
es gibt noch einen Trigger, über den ich auch gerne sprechen würde, nämlich das Verkaufsverhalten. Weil es ist ja okay, wenn jemand seine Zeit opfert, mir was beizubringen, ist ja durchaus in Ordnung. Da muss ja nicht alles frei sein. Ja? Aber
Richtig, ja.
tatsächlich, lass uns noch mal kurz über dieses Verfahren sprechen, wie dann manchmal so Dinge auch verkauft werden, mit was da gespielt wird, um diese roten Flecks auch noch mal rauszustellen.
Das ist jetzt eines der Marketing-Methoden ist natürlich die Knappheit. Das heißt, es gibt noch drei Plätze für ein Seminar. Das ist auch sowas, wenn einer mit Knappheit diese Methode auch, kann man auch sagen, Finger weg. Das ist einfach nur, um mich auch dahin zu treiben, dass ich dann sage, ich verpasse was und dass ich dann meine Vernunft ausschalte und dann doch trotzdem buche. Das sind so Dinge, wo man dann auch auch die Finger weg sein sollen. Es ist immer auch das Thema, wenn eine Emotion anspricht, das ist auch mal ein Warnsignal. Also immer dann, wenn es in diesen Bereich Emotionen reingeht, Knappheit, also wenn Druck erzeugt wird, also auf emotionaler Druck. Ja, oder das sind halt diese Methoden, wie sag mal, der Vertrieb arbeitet ja seit Jahrzehnten im Finanzbereich so. Nicht, das ist ja, es hat sich ja, im Grunde genommen hat sich ja nichts geändert. Nur, dass wir heute befinden wir uns jetzt in den sozialen Medien. Das ist früher in den 90er Jahren, wo ich so groß geworden bin, da hat man mir dann Steuersparmodelle verkauft. Da hat man mir dann gesagt, ja, wenn das jetzt nicht abschließt, nächstes Jahr gibt es die Steuerregelung nicht mehr, dann kannst du keine Steuern sparen. Da bin ich dann darauf angesprungen. Nicht, das ist heute nichts anders, wenn heute in sozialen Medien dann immer wieder diese Mechanismen genutzt werden, um diese Knappheit oder diesen Zeitdruck zu erzeugen, um dann Leute zu einer Entscheidung zu zwingen.
Ja, also Knappheit, Zeitdruck, irgendein anderer emotionaler Trigger. Und dann noch mal eine Spur weiter ist, was ja gerade durch die Gegend geistert, da bin ich auch betroffen von Fake-Profilen, weil einfach ein Copycat gemacht wird von einem Social-Media-Profil von jemandem, der, ich würde mal sagen, ich zweite oder dritte Reihe, aber auch erste Reihe in der Branche würde ich nennen, Leute. Und da die Leute werden dann über diese Fake-Profile in WhatsApp-Gruppen reingezogen. Also ich hoffe, das hat inzwischen jeder und jede schon mal gehört, dass es das gibt. Und da werden zum Teil mit falschen Tipps, also mit Frontrunning betrieben. Das heißt, man bekommt Aktientipps und die Aktien sind schon längst gekauft und die ganze Geschichte implodiert dann. Oder die andere Variante und dann wird es noch ein bisschen perfider und das ist wirklich zuhauf anzutreffen, ist zu sagen, da ist Guthaben und das könnt ihr einlösen, indem ihr erstmal was upfront dafür bezahlt. Also ich habe quasi ein Portfolio und da ist Geld drin und da könnt ihr partizipieren, aber dafür müsst ihr erstmal was bezahlen. Passiert ganz viel. Ein paar Leute, die klagen dagegen, jetzt gegen Meta im Moment. Bin gespannt, was da rauskommt. Aber das nochmal so am Schluss von mir. Unbedingt aufpassen, dass da ganz, ganz viel gefakte Sachen im Moment unterwegs sind. Also Anja Kohl zum Beispiel würde nie im ganzen Leben Aktientipps geben. Das darf sie gar nicht. Und da einfach mal den gesunden Menschenverstand einschalten. Ich denke, dann merkt man
Es
es auch.
wird halt immer perfider, auch mit den Videos, die dann geschaltet werden, die sind so gut. Also wenn man die Personen dann nicht also ich kenne die ja teilweise dann auch alle seit Jahren, wenn man die sich seit Jahren nicht kennen würde, dann wüsste man, das würden die nie sagen. Aber es ist dermaßen gut gemacht, also jetzt gut im Sinne technisch gut, das ist einfach brutal, nicht? Und das Schlimme ist ja, was man hier auch sagen muss, das steht ja auch im Raum, dass das dann noch durch die sozialen Medien, in dem Fall, den wir eben angesprochen haben, da geht es um Facebook, dass die das noch befeuern, weil die natürlich da extrem gut dran verdienen. Das steht ja auch noch als Behauptung hier im Raum. Ich sage jetzt mal, wenn man so formuliert, kann man es ja sagen. Das steht auch noch im Raum. Das heißt, wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir irgendwie durch Mechanismen geschützt werden, durch die sozialen Medien, sondern nein, es ist eher umgekehrt. Es scheint wohl so zu sein, dass das eher noch befeuert wird. Also das ist ja auch das Perfide daran. Aber ich denke auch, wie kann man sich davor schützen? Ja, einfach Langfristigkeit. Wenn ich mir anschaue, sagen wir mal, Leute, die in dem, ich sage jetzt mal ganz bewusst Content-Produzenten, nicht Finfluencer, sondern Leute, die uns Finanzcontent zur Verfügung stellen und die schon länger am Markt sind, da kann man auch sehen, ob jemand jetzt erst in der Historie vielleicht in sozialen Medien vor ein paar Wochen hat, wo einfach ganz klar ist, dass diese Person seit Jahren aktiv ist. Ja. Also sagen wir mal, dass auch das ist in den Griff zu bekommen. Und ich kenne auch keinen, der seine Produkte über WhatsApp anbietet. Nicht? Also jetzt aus den ernstzunehmenden Finfluencer. Nicht? Die haben zwar teilweise haben die natürlich ihre Gruppen, aber erstmal würden die nicht auf einen zugehen. Das sagen ja auch alle. Insofern gibt es da schon Möglichkeiten, darauf nicht einzufallen. Und es ist ja auch so, man kann sich auch dafür schützen, einfach, dass man halt vielleicht, wie du sprachst, von Basisinvestment, ja, und dass man vielleicht sagt, vielleicht ist das auch der richtige Weg für mich, dass ich einfach dann auch eher mich da raushalte und meine Sachen laufen lasse. Das funktioniert ja auch alles ganz gut. Das ist ja auch eine Methode, um dann einfach zu sagen, ich mache diesen ganzen Wahnsinn nicht mit, ja.
Das ist auch eine Möglichkeit, durchaus. Und die kann auch bestimmt gut für die Nerven sein, hier und da. Was willst du sagen? So, was willst du den Leuten jetzt noch? Also hier, alle, die hier dabei sind, freue mich sehr über das hohe Interesse an dem Thema. Ich finde es auch extrem wichtig, darüber mal zu sprechen. Wenn Fragen sind an Hartwig, bitte jetzt stellen. Das ist ein guter Moment. Und eine Frage jetzt von mir noch an dich. Was würdest du uns die Finanzthemen erklären in den sozialen Netzwerken? Was würdest du uns mit auf den Weg geben?
Ich hatte
Was
es
können wir
eingangs
besser?
schon gesagt, ich würde einfach die, sagen wir, gerade was die sozialen Medien betrifft, wo es um Aufmerksamkeitsökonomie geht, würde ich sagen, Finger weg. Es ist dann auf jeden Fall, Angebot findet man im Netz, allerdings dann auf Webseiten, wo dann Videokurse angeboten werden, die auch kostenfrei sind. Da sind dann auch Personen hinter, die durchaus bekannt sind am Markt, die findet man auch irgendwo wieder. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, mich jetzt keinen empfehlen, weil das ja auch mal schwierig ist, aber es gibt die Angebote. Wir haben eben schon darüber gesprochen, was wir sicherlich machen. Es gibt erstmal die BaFin selbst hat auch auf ihrer Seite die Informationsangebote. Wir haben die Verbraucherschützer, wo einem geholfen wird. Da würde ich auf jeden Fall versuchen, den Start zu machen. Und es gibt ja auch, und wenn wir über die regulierten Anbieter besprechen, dann ist es sicherlich so, dass man dort sagen wir mal, die Beiträge, die gerade die Einführungsbeiträge sich auch anschauen kann. Aber das sind nie Beiträge in sozialen Medien, sondern das sind meistens dann, entweder sind das längere Ausführungen, also wo dann das Wissen versucht wird zu vermitteln, oder wo es dann eine Videoreihe ist, wo dann im Prinzip in 6, 8, 10 verschiedenen Videos dann Grundlagen vermittelt werden. Und sagen wir mal, das ist immer der erste Schritt und dann wäre dann, wenn man sagt, jetzt habe ich ein gewisses Grundwissen, dann kann man den Schritt in die sozialen Medien wagen. Das klingt zwar jetzt vielleicht, sagen wir mal, es wirft einen zurück vielleicht und sehr defensiv, aber wenn ich so gefragt werde, kann ich nicht anders antworten. Und nochmal der Hinweis, man sollte auch überlegen, eventuell sich professionellen Rat zu suchen. Das ist einfach auch eine legitime, wenn man den Zeitaufwand dagegen rechnet. Das ist ja aber die alte These, warum soll ich nicht in meinem eigentlichen Beruf, wo ich sehr erfolgreich bin, warum soll ich da nicht meine Zeit investieren und Dinge, die ich nicht so gut beherrsche, die source ich out. Das mache ich ja zum Beispiel bei Ärzten auch, nicht? Also gehe ich ja auch nicht hin und versuche mich selbst zu doktern, dann gehe ich zum Arzt. So, nicht? Und warum? Dann hole ich mir die Dienstleistung. Und genauso kann man es auch im Finanzumfeld sagen. Ich denke, ich bin jetzt immer mehr komme ich zu dem Schluss, dass wir uns dann vielleicht dann, gerade wenn ich am Anfang stehe, mir dann durchaus professionelle Hilfe holen sollte. Und sagen wir mal, es ist ja auch nicht so, dass da immer dasselbe rauskommt, weil das Thema. Es geht ja auch um mehr, es geht ja um Finanzplanung. Das wird ja gar nicht, das haben wir ja gar nicht so berührt. Also nicht, es fängt ja viel weiter vorne an. Ich muss ja erstmal sehen, was will ich mit meinem Geld, was soll da rauskommen? Und dann baue ich das ja sukzessive auf. Ja. Und deshalb wäre mein Tipp nochmal auch mal zu überlegen, ob ich mir professionelle Hilfe holen sollte.
Da passt ein Kommentar von Ingrid dazu, die sagt, die schlechteste Beratung hätte sie von ihrer Hausbank erhalten. Da würde ich dann gerne nochmal zusammenfassen, was du am Anfang gesagt hast, nämlich man sollte immer zuerst darüber nachdenken, was hat diese Person davon, dass sie mir das so berät, dass sie mich so berät, dass sie mir was empfiehlt. Und dann ist es bei der Hausbank bei 100, ich glaube, es sind um die 120.000 die Provisionsberatern in Deutschland, ist es die Provision, die sie verdienen, nicht immer, aber ab und zu. Und bei ungefähr 145, mehr sind es nicht ungefähr, also um die 150 Honorarberater, die in Deutschland gelistet sind, da ist es dann das Honorar, was ich ihnen bezahle. Das ist sicherlich eine andere Motivation. Da gibt es natürlich auch gute wie schlechte, aber man sieht auch schon, in was im Verhältnis das zueinander steht. Dann möchte Clemens noch wissen.
Es geht darum,
Ja, red du?
es geht um
Nein?
das Thema, es geht nochmal um das Thema Unabhängigkeit. Das ist der wichtige Begriff
Hm?
dabei. Nicht
Ja.
Unabhängigkeit, immer prüfen, ist der Mensch, der mich berät, unabhängig. Das kann auch ein Finfluencer sein, der unabhängig ist. Also, aber ist immer die Frage, ist der unabhängig? Ja, das ist immer ganz wichtig. Und
Hm?
eben, Eda hat es ja schon erläutert, der Schwerpunkt ist bei uns Provisionsberatung, nicht die Honorarberatung oder die unabhängige Beratung.
Ja.
Aber das wird
Dann.
bestimmt mehr werden. Da bin ich fest von
Ja,
überzeugt.
ich hoffe auch. Ich hoffe auch, dass wir lernen allmählich,
Ja.
dass wir auch was bezahlen für sowas. Und zwar direkt bezahlen und
Ja.
nicht indirekt hintenrum, über andere Wege,
Ja,
nämlich durch weniger
genau.
Rendite. Das ist ja die
Ja.
Bezahlung für die Provisionsberatung. Und dann will Clemens noch,
Ja.
wer kann denn kostenfreie Inhalte bieten, ohne sich davon einen eigenen Nutzen zu versprechen, als Frage. Die greife ich jetzt mal auf, weil da gibt es viele Motive. Ich kenne ausreichend Leute, die gerne YouTube-Videos produzieren, einfach weil sie es gerne machen. Es gibt Leute, die gerne sich irgendwo hinstellen und etwas über Geldanlage zu erklären, weil sie gerne erklären. dann, es betrifft mich selbst, also ich erkläre unfassbar gerne Frauen, dass sie endlich mal was tun sollen, weil ich dann eine eigene Motivation habe, sie an die Börse zu bringen und nicht, weil ich davon was hätte. Also es gibt schon noch viele andere Motive, warum Menschen über Geld sprechen, außer der eigene monetäre Vorteil. Also es geht nicht immer nur ums Verdienen. Nehmen wir einen anderen Kreis, ich kenne ein paar sehr, sehr schlaue Ökonomen, die unterhalten sich einfach gerne über makroökonomische Themen, weil sie nicht die ganze Zeit in ihrem Computer, nur an ihrem Computer sitzen wollen. Und dann gibt es Trader, die zeigen auch gerne mal anderen Leuten, wie sie traden, weil die nämlich auch nicht Bock haben, den ganzen Tag nur vor sich her zu daddeln und völlig allein mit ihrem Thema zu sein. Also da wäre ich ein bisschen offener. Kleinen Appell an Clemens. Es geht nicht immer darum, Geld zu verdienen. Bei etlichen tut es das sicherlich, aber das kann ich ja leicht durchschauen, indem ich einfach gucke, was muss ich dafür zahlen, oder? Was meinst du?
Auf jeden Fall, also sehe ich auch so. Es ist auch so interessanterweise so, dass es gibt auch viele unserer, ich nenne sie trotzdem Finfluencer, haben auch ganz gute Bücher geschrieben. Also das heißt, obwohl sie zum Beispiel dann auch bezahlte Services anbieten, ist es so, dass sie für die Einsteiger auch zum Beispiel Einführungsbücher geschrieben haben. Ich habe die jetzt zum größten Teil natürlich nicht gelesen, aber ich habe mir zumindest die Inhaltsangaben angeschaut und die Kritiken teilweise dazu angeschaut. Da ist es zum Beispiel, auch wenn es eher, sagen wir mal, in Richtung aktive Anlage geht, ist es trotzdem so, dass sie auch Bücher geschrieben haben, die man durchaus empfehlen kann für Einsteiger, um das mal zu lesen. Also haben die sich schon sehr viel Mühe gegeben. Also das heißt, es geht auch beides, nicht? Also das ist da schon, dass man sagen kann, da haben wir genug Möglichkeiten, dass man sich bilden kann und dass man auch, sagen wir mal, so weit kommen kann, dass man sich dann um die seine eigene Vermögensanlage kompetent kümmern kann.
Danke dir dafür. Und noch eine Frage ist hier von Frank, wo es eine Übersicht der unabhängigen Honorarberater gibt. Frank, das ist nicht so einfach. Ich schicke dir einfach eine Mail, im Nachgang zu diesem Webinar. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Und ansonsten sind wir jetzt weit über der Zeit. Das habe ich aber, es liegt an mir, weil das Thema mich selber so bewegt. Da könnte ich stundenlang weiterreden, aber wir hören jetzt mal auf hier an der Stelle. Hartwig, das Schlusswort gehört dir.
Ja, ich bedanke mich auch, dass ich die Chance hatte, mal so ein bisschen davon zu plaudern oder darüber zu sprechen, was ich so in den letzten Monaten rausgefunden habe. Ich werde tatsächlich auch weitermachen und ich finde es einfach super interessant und ich finde auch interessant, wie sich das, wie uns hinbewegen. Auch gerade das Thema Honorarberatung finde ich sehr spannend. Verfolge das auch und deshalb, ich werde da an dem Thema dranbleiben und ich werde da nicht locker lassen auch. Und wenn es da Dinge gibt, wo man, sage ich mal, wenn ich irgendwelche Dinge erkenne, wo man so abstrakte Methoden erkennen kann, wie man das festmachen kann, wo wir vielleicht Schaden erleiden können, da werde ich nicht aufhören, diese Sachen im Grunde genommen aufzuzeigen und auch zu publizieren. Also ich bin ja bei LinkedIn relativ stark aktiv und das, was ich immer so rausfinde, ich habe auch einen kleinen Blog, wo man dann das nachlesen kann, da werde ich nicht aufhören. Und insofern, ich habe da meinen Spaß dran und Interesse und deshalb werde ich auch sicherlich weitermachen.
Vielen Dank auch für deine Mühe und deinen Einsatz in Sachen unabhängige Finanzinformation im Netz. Alle, die hier dabei waren, auch danke für das Interesse an dem Thema. Kommende Woche ist Saskia Brüsten mein Gast. Da sprechen wir über zurzeit meiner sehr unpopuläres Thema, was ich aber für extrem wichtig halte, auch nämlich, wenn man es möchte, die Dekarbonisierung des Depots, wie man das 2025 machen kann, möglichst klimaneutral zu investieren. Das ist das Thema nächste Woche. Danke, Hartwig, dass du da warst und viel Erfolg weiterhin
Dank.
und danke für deinen Einsatz.